Hello everyone. Hier spricht Clara und ich habe eine kurze Sonderfolge für euch. Ende Januar war nämlich der EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra in Berlin. Das ist derjenige, der den Umbau der Wirtschaft so koordinieren soll, dass sie gleichzeitig unabhängiger und stärker wird für Europa. Und wir konnten ihn für unsere Fernsehsendung Klima Update Spezial spontan für ein Interview gewinnen. Wopke Hoekstra ist Niederländer, deshalb haben wir mit ihm Englisch gesprochen. Es klingt also auch ein bisschen anders als sonst. In der Fernsehsendung geht es außerdem um die europäische Papierindustrie. Die benötigt extrem viel Energie und könnte viel umweltfreundlicher arbeiten, wenn die Menschen Lust auf ungefärbtes braunes Toilettenpapier hätten. Das ist aber nur für die erste Frage wichtig. Hier im Klimalabor geht es um die Frage, ob die USA ein für Europa besserer Energiepartner sind als Russland und wie wir uns von beiden Staaten lösen können, ohne unsere Industrie komplett kaputt zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wie immer schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Tschüss und bis Donnerstag.
Papier ist ein gutes Beispiel dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die Industrie und die Politik zusammenarbeiten müssen, wenn die Klimatransformation gelingen soll. Und wie das auf europäischer Ebene weitergeht und wie es da funktioniert, darüber kann ich jetzt sprechen mit dem EU-Klimakommissar. Herzlich willkommen, Wopke Hoekstra.
Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf.
Herr Hoekstra, wir sehen, dass die Klimatransformation fortgesetzt werden muss, aber viele Unternehmen beschweren sich, dass sie zu schnell und zu teuer ist. Was antworten Sie da?
Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass wir Klima, Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit viel mehr zusammenbringen und sicherstellen, dass wir tatsächlich voll und ganz mit dem Klimaschutz weitermachen und gleichzeitig dafür sorgen, dass unsere Unternehmen auf europäischem Boden gedeihen können. Und das ist, denke ich, der Kern des Rezepts dieser Kommission.
Und wie macht man das? Viele Unternehmen ziehen es schon jetzt vor, in den USA oder Asien zu investieren, wo die Energiepreise niedriger sind. Wie profitiert also jemand in einer energieintensiven Branche von der Klimatransformation?
Sie haben absolut recht, dass es kurzfristig extrem schwierig ist, die Energiepreise anzugehen, die für unsere Verbraucher und für unsere Unternehmen zu hoch sind. Warum ist das so? Nicht wegen der Klimapolitik, sondern weil wir LNG und Öl importieren müssen, weil Europa ressourcenknapp ist. Wir müssen das aus finanzieller Sicht ändern, weil wir nicht wieder abhängig sein wollen von Russland oder anderen fragwürdigen Regimen. Also müssen wir voll und ganz auf saubere Technologie setzen, in Netzkapazitäten investieren und sicherstellen, dass wir viel, viel mehr Batterien haben, um die Preise zu senken. Das wird unsere Unabhängigkeit stärken und auch gut für das Klima sein. Und genau das ist die Art von Rezept, das Europa, Deutschland und die Mitgliedstaaten wirklich einschlagen müssen.
Das klingt eher nach einem langfristigen Versprechen. Unterdessen leiden Unternehmen und Industrien jetzt. Menschen verlieren jetzt ihre Jobs. Was tut man also, um diesen Übergang zu erleichtern?
Erstens, wir müssen diesen Prozess beschleunigen. Und seien wir ehrlich, das Tempo war zuletzt in Europa einfach nicht hoch genug. Zweitens ist es enorm wichtig, dass wir viel mehr tun, um Bürokratie abzubauen und sicherzustellen, dass das Leben für Bürger und Unternehmen leichter wird. Drittens, und ich weiß, dass das auch in dem Mitgliedstaat, den ich am besten kenne, ein sehr sensibles Gespräch ist, aber wenn man sich die Energiepreise in ziemlich vielen Mitgliedstaaten anschaut, werden sie nicht nur durch den Import getrieben, sondern auch, weil erhebliche Steuern anfallen. Das liegt an den nationalen Regierungen, aber das ist natürlich einer der Hebel, die nationale Regierungen benutzen können, wenn sie kurzfristig die Preise wirklich senken wollen.
Interessant, dass Sie Geschwindigkeit erwähnen, denn gerade darüber klagen ja viele Unternehmen in der Klimatransformation. Haben Sie einen Punkt, wenn Sie sagen, wir sollten vielleicht etwas langsamer machen, um sicherzustellen, dass die Transformation gelingt?
Ich würde argumentieren, dass wir den Übergang beschleunigen müssen, mehr Nachfrage nach sauberen und grünen Produkten schaffen müssen, die Investitionen in unser Netz beschleunigen müssen und in Batterien und Solar- und Windenergie. Denn wenn man das alles zusammen macht, dann schafft man es tatsächlich, die Preise nach unten zu drücken und die Abhängigkeit zu reduzieren. Und gleichzeitig arbeitet man an den Klimazielen. Also ist es diese Kombination, die am Ende den Tag retten wird. Und machen wir uns keine Illusionen, genau das tun die Chinesen.
Das sagen Sie als EU-Klimakommissar. Gleichzeitig steht der europäische Green Deal politisch massiv unter Druck. Glauben Sie wirklich, dass die Ziele für den Klimaschutz und die Klimaneutralität, die wir vor einigen Jahren gesetzt haben, noch erreichbar sind?
Absolut. Das Ziel für 2050 und auch die Fortschritte, die wir gemacht haben, es ist nicht perfekt, aber tatsächlich ziemlich beeindruckend. Und das gilt nicht nur für Europa, sondern auch für andere Regionen. Aber was wahr ist und wo ich auch wirklich auf der Seite der Unternehmen stehe, ist, dass wir sicherstellen müssen, dass zum Beispiel die Stahlindustrie, die Automobilindustrie oder der Chemiecluster eine glänzende Zukunft in Europa haben, weil alle verlieren, wenn sie pleite gehen oder unseren Kontinent verlassen. Dann würden wir zwar unsere Klimaziele erreichen, aber es wäre auch sehr schlecht für das Geschäft und für die Mitarbeiter, weil sie ihre Jobs verlieren würden. Das Rezept muss also wirklich sicherstellen, dass wir all diese Dinge zusammen schaffen. Ich denke, das ist machbar, aber es erfordert Entschlossenheit und bis zu einem gewissen Grad einen anderen Ansatz.
Ist das machbar, während wir uns gleichzeitig in einer geopolitischen Situation befinden, die gelinde gesagt äußerst herausfordernd ist? Viele Menschen finden eher, dass wir uns auf die Wirtschaft konzentrieren sollten.
Genau deshalb gehen diese beiden Dinge Hand in Hand. Und das beste Beispiel ist tatsächlich russisches Öl und Gas. Wir haben uns seit Jahrzehnten gegenseitig erklärt, dass das eigentlich in Ordnung ist und dass die Russen immer verlässliche Partner sein würden. Aber das war so lange so, bis es nicht mehr stimmte. Und sie haben uns im Grunde ein Messer an die Kehle gehalten und gesagt, schau, ihr müsst aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Seitdem haben wir diese Abhängigkeit radikal verschoben und das zu Recht. Lasst uns aber sicherstellen, dass wir das nicht in eine weitere Abhängigkeit umwandeln, die in Zukunft möglicherweise schwierig sein wird.
Genau das ist passiert, denn jetzt sind wir in vielerlei Hinsicht auf amerikanisches LNG-Gas angewiesen. Und die Amerikaner halten uns auch ein Messer an die Kehle, wenn wir Grönland betrachten.
Die Situation ist immer noch besser als im Fall Russlands. Und das aus zwei Gründen. So sehr ich auch finde, was Amerika in Grönland tut, ist zutiefst beunruhigend. Ich bevorzuge die Amerikaner trotzdem 10-mal gegenüber den Russen. Zweitens haben wir viel mehr diversifiziert. Es handelt sich also nicht nur um amerikanisches LNG, sondern auch um LNG aus dem Nahen Osten und einigen anderen Regionen. Aber es stimmt, wir dürfen nicht ein Problem mit dem nächsten lösen.
Grönland ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie der Klimawandel das geopolitische Muster verändert. Es ist deshalb interessant, weil das Eis schmilzt. Welche weiteren Herausforderungen und Gefahren stehen uns also bevor, wenn der Klimawandel so weitergeht?
Also was wir sehen, ist, dass der Klimawandel nicht nur die Wirtschaft betrifft, sondern auch viele Aspekte der Geopolitik. Mit dem Schmelzen des Eises entstehen alle möglichen Veränderungen in der Arktis. Und denken Sie auch daran, wie Dürren Afrika umgestalten und der Grund dafür sind, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Es geht also um Migration, die wiederum zu anderen geopolitischen Problemen führt. Wir können also versuchen, das Problem des Klimawandels eine Weile zu ignorieren. Aber ehrlich gesagt, kümmert das den Planeten nicht. Es ist egal, ob wir es für schwierig halten oder es verschieben wollen. Das Einzige, was wirklich zählt, ist, wie viele Emissionen wir in die Luft pumpen.
Gleichzeitig arbeiten die USA aktiv gegen jegliche Klimaschutzgesetze weltweit. Was können wir dem entgegenstellen? Auf der anderen Seite haben wir China, das mit massiven Subventionen arbeitet. Es fühlt sich so an, als würde Europa in der Mitte zerdrückt.
Naja, wir führen eine Reihe komplizierter Gespräche mit unseren amerikanischen Partnern. Grönland haben Sie schon erwähnt, was natürlich zutiefst beunruhigend war und ist. Das wird nicht vorbei sein. Wir führen komplizierte Gespräche über Sicherheit und über Handel. Und dann gibt es auch noch den Rückzug aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Warum ist das so ein großes Problem? Naja, die USA sind immer noch mit Abstand das mächtigste Land weltweit. Zweitens sind sie mit die größte Volkswirtschaft. Im Grunde haben sie also die Macht über den Geldbeutel. Und drittens sind sie der zweitgrößte Emittent. China ist für ungefähr 30% der globalen Emissionen verantwortlich. Die USA liegen bei ungefähr 12%. Es ohne die USA zu machen, wird unendlich schwierig.
Und wo sehen Sie die Verantwortung der Wirtschaft im Hinblick darauf, die Klimaschutzgesetze fortzusetzen?
Deshalb müssen wir sicherstellen, dass wir besser zusammenarbeiten und formulieren, wie wir künftig Nachfrage nach sauberen Produkten schaffen und sicherstellen, dass diese Industrien, die für unsere europäische Zukunft von entscheidender Bedeutung sind, sauberer, aber auch auf europäischem Boden erfolgreich sind. Nochmal, wir werden nicht zulassen, dass diese Dinge nach China ausgelagert werden. Das kann niemals ein Rezept sein. Und diese Kommission ist wirklich der Ansicht, dass sie gleichzeitig Klimawettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit fördern muss.
Sagt der EU-Klimakommissar Bob Verhoogstra. Vielen Dank.
Vielen Dank.